Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Hambücher.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger.
Ja, hallo, glaube ich, passt immer, ganz egal, wann ihr uns hört. In dieser Folge nehmen wir euch mit in die Hölle des Nordens, wo am Ostersonntag eigentlich, wie sagt man so schön, Rambazamba gewesen wäre. Doch die alten Kopfsteinpflaster sind dieses Mal ganz alleine in der gleißenden Sonne.
Wir sprechen mit Radprofi Nils Polit, der vergangenes Jahr bei Paris-Roubaix Zweiter war und dieses Jahr nach ganz vorne wollte. Und wir besprechen ausführlich, wie es im Radsport weitergeht und was ein Jahr ohne Tour de France für Folgen hätte.
Jan Frodeno schwimmt, fährt Rad und läuft. Der Ironman-Weltmeister macht das häufiger, aber dieses Mal macht er das zu Hause. Ironman, oder um ganz genau zu sein, die Langdistanz im Homeoffice. Jan Frodeno verrät uns, warum das Ganze.
Wir schalten nach Tokio, wo immer deutlicher wird, warum eine Verschiebung der Olympischen Spiele unumgänglich war.
Das und noch mehr in dieser Folge, wie immer mit Fabian Wittke
und Moritz Kasserletz. Und mit einem Mann, der sich vor einem Jahr im Radsport fast unsterblich gemacht hätte. Nach fast genau 6 Stunden durch die sogenannte Hölle des Nordens, über altes Kopfsteinpflaster und staubige Wege, war der Kölner Nils Polit zum Showdown auf die alte, unüberdachte Betonbahn von Roubaix gebogen. Aber nicht alleine.
300 Meter noch. Sie hören den Lärm der Menschen hier in diesem Velodrom. Was für ein Moment für den deutschen Radsport auch. Nils Polit vorn an seinem Hinterrad. Philipp Gilbert, wann wird der Belgier antreten? Polit schaut über die Schulter. Jetzt kommt auf der Innenbahn der Antritt von Gilbert. Gilbert erst mal vorn, aber Nils Polit hat dahinter das Hinterrad des Belgiers. Kann er noch mal kontern, der lange Kölner. Gilbert von vorn. Nils Polit ist geschlagen, wird Zweiter. Aber großartiger Zweiter. Beide Fäuste nach oben von Philipp Gilbert. Und Polit senkt den Kopf, und das ist das Dusseligste, was er tun kann, denn das ist ein gigantischer Erfolg, dieser zweite Platz. Großartig, grandios, Chapeau, Nils Polit.
Ja, und mit diesem Nils Polit habe ich mich verabredet. Wir haben uns Sprachnachrichten hin und her geschickt, also quasi auf diese Art und Weise ein Interview geführt, und ich sage einfach mal Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Herr Polit, wenn Sie unseren Reporter vom vergangenen Jahr so hören, welche Bilder kommen Ihnen dabei in den Kopf?
Ja, natürlich Gänsehaut. Ich habe mir das Rennen auch nochmal, letzte Woche Sonntag kamen ja nochmal die ganzen Klassiker im Fernseher, und ja, dabei natürlich auch Paris-Roubaix, und ich habe es mir selber nochmal angeguckt und ja, habe dann auch wirklich auf der Couch Gänsehaut bekommen, wo ich gesehen habe, wie ich da losgefahren bin am drittletzten Pflasterstück nach Carrefour de Labre, und ja, es ist einfach schade, dass ja, jetzt wegen der Corona-Pandemie quasi Paris-Roubaix ausfällt. Ja, mir kribbelt es unter den Fingernägeln. Ich wäre es sehr, sehr gerne gefahren, weil ich auch einfach weiß, okay, ich bin gut in Form und wäre gut in Form gewesen auch. Gerade bei Paris-Nizza war das jetzt ja, zu sehen, dass die Formkurve deutlich nach oben gestiegen ist. Und ja, einfach dann wirklich schade, dass jetzt gerade die Frühjahrsrennen ja, ausfallen.
Ja, letzte Woche die Flandern-Rundfahrt, dieses Wochenende Paris-Roubaix. Wäre das eigentlich so die wichtigste Woche Ihres Radsportjahres geworden? Und schmerzt es jetzt gerade umso mehr, dass Sie nicht fahren können gerade?
Ja, auf jeden Fall. Gerade nach letztem Frühjahr, wo ich ja, Sechster in Harlebeken war, Fünfter in Flandern und Zweiter in Roubaix, habe ich mir natürlich viel ausgerechnet für dieses Jahr und ja, habe meinen ganzen Winter, meinen ganzen Aufbau jetzt auf die 3 Wochen quasi gelegt. Ja, umso mehr schmerzt es natürlich jetzt, dass die Rennen ausgefallen sind. Man weiß noch nicht, wann sie nachgeholt werden, ob sie nachgeholt würden. Ja, ich denke, selbst wenn sie nachgeholt werden, ja, ist das nicht das Gleiche, als wenn sie wirklich im Frühjahr stattfinden. Deswegen heißt es für mich jetzt natürlich so klein, mit einem kleinen weinenden Auge einfach ja, weiter konzentrieren, und dann heißt das Ziel halt dann 2021.
Und Sie können ja auch relativ normal trainieren gerade noch, also raus mit dem Rad. Sie haben mir vorhin schon erzählt, dass Sie auch heute ein paar Stunden draußen waren, ist ja auch herrliches Wetter. Wofür motivieren Sie sich jetzt gerade?
Ja, als erstes heißt es jetzt gerade mal, ja, die Form Form halten und einfach auch zu gucken, dass man die Kilometer trotzdem in die Beine bekommt. Ich meine, man weiß noch nicht ganz, wann der Restart quasi kommt, wann es wieder losgeht. Ich hoffe natürlich, dass die Tour de France noch stattfindet dieses Jahr. Und freue mich natürlich auch irgendwann, wenn es dann wieder losgeht, Rennen zu fahren. Und dafür möchte ich bereit sein, dafür möchte ich gut vorbereitet sein. Und wie gesagt, mein Aufbauplan ist eigentlich noch immer gleich. Ich mache jetzt quasi auch so, wie es die letzten Jahre ist. Ich fahre jetzt noch die Woche, ich habe jetzt 3 Wochen quasi, wo ich jetzt keine Rennen gefahren bin, bin ich trotzdem ordentlich trainieren gefahren. Und jetzt mit Sonntag, wo eigentlich auch Paris-Roubaix gewesen wäre, wäre meine Ruhewoche. Und genau so werde ich das auch machen. Und habe dann eine Woche Ruhe und hoffe dann natürlich, dass ich den Aufbau machen kann für die Tour, dass wir dann irgendwann jetzt Bescheid bekommen, dass auch irgendwann jetzt wieder Rennen stattfinden werden.
Tja, vielleicht kommt dann bald nach der Ruhe auch wieder der Sturm. Die Tour de France haben Sie angesprochen, die ist natürlich extrem wichtig für den Radsport. Bis Mitte Mai soll eine Entscheidung fallen, wann sie stattfindet in diesem Jahr. Womit rechnen Sie?
Ich denke, dass die Tour Ende Juli, so wie es jetzt auch schon mal geschrieben worden ist, vielleicht im August stattfindet. Das ist das, worauf ich auf jeden Fall hoffe.
Wir haben in diesem Podcast in den vergangenen Wochen auch schon mit und über Sportler gesprochen, die einfach gerade auch sich richtig Sorgen machen, also auch finanziell. Einige Radsportteams haben auch schon auf Kurzarbeit umgestellt. Mitarbeiter mussten sich teilweise arbeitslos melden. Machen Sie sich gerade Sorgen, wie es mit dem Radsport weitergeht?
Ich denke, es ist nicht nur für den Radsport gerade eine heiße Phase. Ich denke, für den ganzen Sport, das Erste, wo halt die Firmen dran denken, ist halt nicht mehr an Sponsoring. Deswegen hoffe ich halt einfach, dass es so bald wie möglich halt wirklich, dass die Wirtschaft auch wieder hochgefahren wird. Da hängt jetzt nicht nur der Radsport dran, da hängt der ganze Sport dran. Ich mache mir jetzt bisher noch keine Sorgen. Wir haben jetzt bei uns im Team noch keine Gehaltskürzungen oder wurde auch noch nie was von gesagt. Von daher bin ich da ganz glücklich drüber und hoffe einfach, dass sich das jetzt alles ins Positive wieder entwickelt und wir so bald wie möglich halt auch wirklich das Go wieder bekommen und wissen auch für was wir trainieren und dass wir auch so bald wie möglich quasi auch wieder die Sponsoren auf der Straße präsentieren können.
Das wünschen wir Ihnen. Die nächste Tour kommt ganz bestimmt. Paris-Roubaix wird auch wieder stattfinden und Sie sind ja mit 26 Jahren auch noch vergleichsweise jung im Radsport. Vielen Dank fürs Gespräch und schöne Ostern.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, was ist eigentlich mit der Tour und wie geht's weiter mit dem Radsport? Wie gefährlich ist die Lage für einige Teams? Das werden wir später in diesem Podcast noch besprechen, unter anderem mit Ralf Denk, dem Teamchef der deutschen Bora-Hansgrohe-Mannschaft.
Ja, und das hier ist jetzt wirklich eine besondere, eine outstanding Geschichte. Die betrifft uns gefühlt erstmal so ein bisschen alle, denn wie kommen wir nicht nur gesund und unbeschadet aus der Krise? Wie können wir auch noch vermeiden, dabei unnötige Kilos anzusammeln? Hashtag Homeoffice. Wir bleiben zu Hause. Und das haben wir in den vergangenen Folgen auch immer mal wieder angerissen. Das ist natürlich besonders bitter für Leistungssportler. Denn wie trainiert denn eine Beachvolleyballerin die Sprungkraft in der Altbauwohnung? Wohin die Speere werfen, wenn die Sportstätten geschlossen sind? Und was machen die Schwimmer, die Radfahrer oder die Läufer oder gleich die Triathleten? Ja, eine gute Frage. Der dreimalige Triathlon-Weltmeister Jan Frodeno, der macht das alles zu Hause, in seinem Haus im spanischen Girona. Okay, natürlich hat Jan Frodeno auch das Geld durch seine Sponsoren und deshalb auch die Möglichkeiten. Und bevor wir auf den Heimtriathlon von Jan Frodeno kommen, müsst ihr wissen, dass Frodeno auch ein absoluter Ausnahmekönner ist. Als erster hat er den Weltmeistertitel und den Olympiasieg im Triathlon geholt. Frodeno ist in Köln geboren und in Kapstadt in Südafrika aufgewachsen, hat übrigens direkt unterm Lion's Head am Clifton Beach in Kapstadt am Kap der Guten Hoffnung als Lifeguard, also als Bademeister, an den ersten Laufrennen am Strand teilgenommen. Das waren seine ersten Wettkämpfe. Und es gibt übrigens auch die Legende, als er dann später nach Deutschland gegangen ist, dass Frodeno noch ziemlich am Anfang zu seinem Coach am Olympiastützpunkt in Saarbrücken gesagt haben soll: Ich möchte, dass du aus mir einen Olympiasieger machst. Ja, der Coach hat am Anfang noch ein bisschen gelächelt, aber dann, natürlich deutlich später, kamen die Sommerspiele, die Olympischen Sommerspiele von 2008 in Peking. Und wir sagen, wir schauen zurück oder Hashtag Throwback.
Es könnte eine Medaille werden im Triathlon-Wettbewerb für Deutschland. Und es ist eine ungemein spannende Entscheidung. Vier sind vorne. Simon Whitfield, der Olympiasieger von 2000. Bevan Doherty, der Neuseeländer und der Topfavorit der Weltmeister Javier Gomez. Und natürlich Jan Frodeno aus Saarbrücken. Nicht etwa der Weltmeister von 2007, Daniel Unger. Der liegt an siebter Position. Der wird hier keine Chance haben, eine Medaille zu gewinnen. Und wir schauen genau auf die Zielgerade. Da haben wir einen Sport. Und da hinten kommt Jan Frodeno an zweiter Position. Jetzt muss er es versuchen. Jetzt muss er Doherty angreifen, der in der führenden Position liegt. Und der lang aufgeschossene Frodeno, der spurtet hier. Der ist auf den letzten Metern. Und sie geben auf hinter ihnen. Jan Frodeno. Genau. Frodo wird er genannt. Mach uns den Herrn der Ringe. Frodeno holt Gold.
Also, man sagt es ja eigentlich nicht so, aber es hört sich verdammt gut an. Verdammt geil auf gut Deutsch.
Inzwischen ist Jan Frodeno dreimal Weltmeister über die Langdistanz, die viele von uns als Ironman kennen. Auf Hawaii diese Geschichte im Oktober jedes Jahr. Obwohl, und das ist jetzt was für Klugscheißer, Ironman ist auch eigentlich nur der Veranstalter. Die Triathleten sprechen von Langdistanz. Und die Langdistanz ist übrigens kein Teil des olympischen Programms. Ja, Jan Frodeno hält die Bestzeit von 7 Stunden und 35 Minuten ganz genau und 39 Sekunden. Und das, obwohl er mal gesagt hat, die Langdistanz ist nur etwas für gescheiterte Kurzstreckler. Ja, und diese Langdistanz, die macht er jetzt zu Hause, bei sich. Einen Ironman, eine Langdistanz in den eigenen vier Wänden. Das Ganze für einen guten Zweck. Das Ganze am Ostersonnabend, also eigentlich ja heute, wenn diese Geschichte hier erscheint, aber möglicherweise hört ihr die Folge auch erst am Sonntag, am Montag, am Dienstag oder am Mittwoch. Deshalb einfach mal ganz zeitlos. Lars Bente stellt das Projekt von Jan Frodeno vor.
Fast 4 Kilometer schwimmen, über 180 Kilometer Radfahren und abschließend noch einen Marathon laufen. Und das Besondere bei Frodenos Plan: Trotz langer Strecke
werde ich mich niemals mehr als 5 Meter von einer Stelle bewegen.
Denn wie heißt das Motto zu Zeiten der Corona-Pandemie? Wir bleiben zu Hause. Und genau das macht Jan Frodeno, den kompletten Ironman.
Ja, so ein bisschen was Verrücktes.
Ja, eine verrückte Idee, die ihm natürlich auch irgendwie aus Langeweile kam.
Ging mir natürlich so, dass ich zu Hause sitze und das Beste, was ich momentan machen kann, ist zu Hause sitzen und mich nicht vom Fleck bewegen. Und das ist natürlich irgendwie sehr unzufriedenstellend. Und da habe ich mir überlegt, ja, was kann man irgendwie machen, um zu zeigen, dass man auch zu Hause eigentlich sehr, sehr viel machen, erreichen kann.
Zum Beispiel einen Ironman laufen, ist ja klar. Und so verwandelt er kurzerhand seine Immobilie in Katalonien in ein kleines Hawaii, dank einiger Voraussetzungen.
Ja, ich habe das große Glück, dass ich zu Hause eine Gegenstromanlage habe und die, die mich kennen, wissen, dass ich auch sonst sehr viel Fahrrad drinnen auf der Rolle fahre und dazu auch ein Laufband habe.
Neben den, nennen wir sie mal, besonderen Umständen gibt es noch einen großen Unterschied bei dieser Aktion. Das ist dem ansonsten sportlich immer sehr, sehr ehrgeizigen Frodeno wichtig.
Also es geht nicht darum, einen Rekord aufzustellen, es geht nicht darum, Bestzeiten zu fahren, sondern eben das Ganze mit einem guten Zweck zu verbinden und hier eben Mittel zu sammeln, um ja, lokal insbesondere die Krankenhäuser zu unterstützen.
Und die spanischen Krankenhäuser haben derzeit viel Hilfe nötig. Das weiß Frodeno auch von einer befreundeten Krankenschwester vor Ort.
Die haben noch nicht einmal mehr Masken, das heißt, die gehen in diese Krankenhäuser rein, teilen sich die Masken und versuchen irgendwie da durchzukommen.
Der Olympiasieger von 2008 sammelt mit seiner verrückten Ironman da Horm Challenge also Spenden für den guten Zweck. Er möchte aber auch dazu anregen, ihn auf seinem langen Weg zu begleiten.
Macht vielleicht mal ein paar Kilometer mit oder ja, lass uns mal gucken, ob sich sowas auch zu Hause machen lässt.
Vielleicht ja in der heimischen Badewanne.
Apropos Badewanne, es gibt eine lustige Idee von Matthias Meister, Paraleitathletik, such das mal eben raus. Der hat die Quarantänischen Spiele gestartet und lustige Videos bei Instagram gepostet. Einmal, und deswegen komme ich da jetzt drauf, springt er in seine Badewanne, krault auf der Stelle und kommentiert das wie ein Sportreporter. Das ist wirklich sehr unterhaltsam.
Herzlich willkommen aus dem Badezimmer der Paralympischen Spiele. Da ist er auch schon, Matthias Mester. Er macht sich bereit, er checkt nochmal die Wassertemperatur, scheint in Ordnung zu sein und jetzt warten wir auf den Start. Was für ein guter Start und sensationelle Tauchphase, nämlich keine. Da, wo andere sich den Kopf stoßen, da zieht Matthias Mester einfach durch und es sieht wirklich sehr gut aus, Junge. Jawohl, und da ist die Wende. Und er wendet als Erster. Das ist kaum zu glauben, er wendet als Erster. Kann er das Rennen gewinnen? Er hat noch eine Kleinlungslänge Vorsprung. Matthias Mester, und er schlägt an. Jawohl, er schlägt an als Erstes und gewinnt das Ding. Seepferdchen geht an Matthias Mester und wir bedanken uns. Tschüss.
Ja, tschüss. Schaut mal rein bei Matthias Mester. Ist wirklich nett. Und wir wollen auf den Parasport schauen. Auch wenn einige ihren Humor nicht verloren haben, ist es für viele Athleten gerade eine schwere Zeit mit teilweise großen Herausforderungen. Mats Nicholson berichtet.
Markus Rehm ist Deutschlands bekanntester Behindertensportler. Rehm verlor bei einem Unfall das rechte Bein unterhalb des Knies und macht seitdem mit einer Prothese Leistungssport. Mit seinen Weitsprungergebnissen könnte er locker im olympischen Bereich mithalten. Außerdem ist Rehm Sprinter.
Jeder kleine Stein unter der Prothese erschwert uns schon das Laufen auch. Also dementsprechend reagiert die Prothese. Sie kippt zur Seite, sie rollt schneller ab. Um professionell zu trainieren, für den Zweck, für den wir auch trainieren, brauchen wir natürlich eine Laufbahn.
Und auf dieser Laufbahn ist eben ein normaler Trainingsumfang nicht in Sicht. Der schnellste Deutsche, Johannes Flors, hält die Weltrekorde über 100 und 400 Meter. Flors ließ sich als 16-Jähriger beide Unterschenkel amputieren. Er wurde mit einem Gendefekt geboren.
Und gerade ich mit meinen instabilen Knien, weil die Kreuzbänder einfach fehlen, muss da schon sehr, sehr aufpassen, wo ich laufe und wie viel ich da mache.
Die Prothesensprinter sind die Aushängeschilder des Deutschen Behindertensportverbandes. Sie stehen für den modernen paralympischen Leistungssport. In diesem Jahr werden sie nun kaum Gelegenheit bekommen, sich zu präsentieren. Das Geld aus der Sportförderung allein reicht nicht, sagt Markus Rehm.
Viele Athleten leben da wirklich am Existenzminimum. Es gibt viele Athleten, die wirklich auch mit Wettkampfeinnahmen rechnen und da einfach auch in eine Investition gehen. Also die müssen wirklich den ganzen Sport vorfinanzieren. Und eigentlich rechnen wir dann am Ende des Tages quasi mit einem Return irgendwo durch Wettkämpfe oder durch Preisgelder. Und das findet dieses Jahr faktisch nicht statt.
Einige wenige paralympische Sportler werden von der Bundeswehr gefördert. Mit rund 1.200 Euro im Monat. Für Top-Athleten gibt es von der Deutschen Sporthilfe außerdem rund 500 Euro pro Monat. Für eine paralympische Goldmedaille 20.000 Euro. Aber eben definitiv nicht in diesem Jahr.
Gerade in so einer Phase, wie wir sie jetzt aktuell haben, müssen wir die Athleten irgendwo unterstützen, wenn wir nicht wollen, dass da vielleicht die ganze Generation auch wegbricht.
Studium oder Job plus Privatleben und Leistungssport. Top-Sportler abseits der großen reichen Ligen müssen extrem viel organisieren, auf viel verzichten. Sie sind mit ganz viel Idealismus dabei. Im olympischen genau wie im paralympischen Bereich. 2020 bietet nun eine unerwartete neue Herausforderung. Der Idealismus muss sich gegen die großen Sorgen durchsetzen.
Und jetzt müssen wir mal das Fenster aufmachen, denn wir müssen ganz laut rufen. Hallo, Olympia, Gastgeberstadt, kannst du mich hören?
Hallo.
Katrin Erdmann ist unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin im Studio, eigentlich im Studio in Tokio in Japan, aber jetzt auch im Homeoffice, oder?
Ganz genau. Und gerade hat es angefangen zu regnen.
Na siehst du, dann haben wir auch noch einen aktuellen Wetterbezug mit drin. Wir haben natürlich Tokio nicht aus den Augen verloren. Wir fragen uns, wie ist denn die Lage in Tokio nach der Olympiaverschiebung?
Also es ist gerade ein sehr interessantes Detail ans Licht gekommen. Der Präsident des japanischen Olympischen Komitees, Yamashita heißt er, der wurde bei dem entscheidenden Gespräch der Absage der Spiele außen vor gelassen. Der Grund ist offenbar, dass er sich vorher bereits für eine Absage der Spiele ausgesprochen hatte. Und das hat der japanischen und der Tokyota-Regierung überhaupt nicht gefallen. Und es gibt auch noch eine weitere Personalie in Bezug auf den Stimmenkauf für die Spiele. Ein sehr bekannter japanischer Sportagent und Lobbyist, der soll rund 8 Millionen Euro Schmiergeld erhalten haben. Und er soll auch bestimmten Funktionären Geschenke gemacht haben. Das hat er bereits auch zugegeben. Da ermittelt ja die französische Justiz. Und das Interessante daran ist, es könnte noch vor den Spielen im nächsten Jahr ein Urteil geben. Das würde natürlich kein sehr gutes Licht auf die Spiele werfen. Ansonsten kann man sagen, es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um den weiteren Ablauf und die Termine für weitere Testwettbewerbe zu vereinbaren, soll sich darum kümmern. Aber daran ist eben momentan nicht zu denken wegen Corona. Tokio befindet sich ja seit dieser Woche auch im Ausnahmezustand. Man kann sagen, wenn man nochmal in Richtung Bevölkerung blickt, die ist eher erleichtert über die Verschiebung und findet es gut, dass die Spiele abgesagt wurden. Vereinzelt sind tatsächlich auch Stimmen zu hören, die sagen, Mensch, sollen jetzt die Spiele überhaupt auch noch im nächsten Jahr stattfinden? Und vielleicht noch ein letztes interessantes Detail, die Wohnungen im Olympischen Dorf sind ja zum Teil bereits verkauft. Auch da gibt es jetzt Gespräche und die sollen eventuell für Corona-Kranke genutzt werden, was natürlich den Wert dieser Wohnungen erheblich schmälern würde.
Mhm. Du hast ja gerade eben Corona auch schon angerissen, angesprochen. Wie ist denn die Lage hinsichtlich Corona? Also welche Rolle spielt Corona bei euch?
Also natürlich, wie anderswo auch, dominiert dieses Thema hier derzeit alles. Es finden auch keine Sportwettbewerbe statt oder wenn, dann nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Alle olympischen Trainingsstätten sind geschlossen worden. Auch das Trainingscamp im J-Village in Fukushima, das wurde abgesagt. Beim Fußball wurde gerade der 100. Emperor's Cup verschoben. Der war für Ende Mai geplant. Die J-League, das ist ja das Pendant zur Bundesliga, die fürchtet finanzielle Einbußen. Die Profi-Baseball-Liga hat ihren Saisonstart bis auf Weiteres verschoben. Und zu guter Letzt kann man sich auch jetzt nicht mehr die olympische Fackel anschauen, die ja in Fukushima ausgestellt ist.
Es gibt ja Gerüchte, zumindest hat man das immer mal wieder gehört, dass Tokio die Corona-Zahlen bewusst geschönt hat, aus Angst vor einem schlechten Ruf hinsichtlich der Spiele. Ist da was dran?
Also da muss man ein bisschen zwei Dinge unterscheiden. Es gab ja hier ein Kreuzfahrtschiff, was hier unter Quarantäne stand für 2 Wochen. Und da gab es 700 Infizierte. Und die werden hier gern aus der Statistik rausgerechnet. Dann gibt es eine ganz andere Sache. Es wird hier einfach nicht viel getestet. Also der Regierungschef Shinzo Abe hat in dieser Woche, als er den Ausnahmezustand verkündet hat, nochmal gesagt, ja, es sollen jetzt täglich 20.000 Menschen getestet werden. Aber momentan ist davon noch nicht viel zu sehen. Bisher war es eher so, naja, nach dem Motto, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Bisher sind nicht mal 50.000 Menschen getestet worden. Vielleicht eine kleine Vergleichszahl. Das kleine Südkorea hat bereits mehr als 400.000 Tests durchgeführt. Also die fahren eine ganz andere Politik. Es ist hier, kann man deutlich sagen, ein anderer Umgang mit Corona bisher gewesen. Also es ist nicht besonders transparent. Vielen Kliniken fehlt hier offenbar Schutzkleidung. Aber darüber wird wenig gesprochen, weil die Regierung, so war jetzt zu lesen, offenbar den Kliniken einen Maulkorb verpasst hat.
Okay, ich habe noch eine letzte Frage, die mir gerade eingefallen ist. Einfach nur, vielleicht kannst du sie beantworten, vielleicht auch nicht. Und zwar kennt man ja diese Masken, diese Schutzkleidung, also vor allen Dingen ja die Masken aus asiatischen Ländern. Hast du das denn beobachten können, dass es die auch schon vor Corona gab? Also gehört das tatsächlich so ein bisschen zum Alltagsbild in Tokio auch?
Also das gehört auf jeden Fall zum Alltagsbild. Es ist hier gang und gäbe, dass wenn man merkt, dass man eine Erkältung bekommt oder auch schon erkältet ist, dass man eine Schutzmaske aufsetzt, damit man andere Menschen nicht gefährdet. Das ist auf jeden Fall üblich. Es war jetzt auch sehr oft zu lesen, ja, in asiatischen Ländern hält man oft schon automatisch einen Abstand ein. Das muss man ein bisschen differenziert sehen, denn es ist mitnichten so, wenn man mit der Bahn fährt oder im Restaurant steht oder im Geschäft ist, dass man hier irgendwie einen Mindestabstand einhält. Das habe ich auch gerade wieder diese Woche beobachtet. Aber es ist natürlich so, man gibt sich hier traditionell nicht die Hand, sondern man verbeugt sich. Also man hat aus dieser Hinsicht gesehen, weniger Körperkontakt.
Sie begleitet uns mit der Innensicht aus Tokio. Sie begleitet uns mit Eindrücken aus der Olympia-Gastgeberstadt. Vielen Dank auch dieses Mal wieder an unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin. Danke, Katrin Erdmann. Schöne Ostern und tschüss.
Tschüss.
Die Olympischen Spiele sind um ein Jahr verschoben, die Fußball-EM auch. Das Tennisturnier in Wimbledon ist ganz abgesagt. Nur in einem Land sollen die Großereignisse nach jetzigem Stand stattfinden. In Frankreich Ende August die Leichtathletik-EM in Paris und früher im Sommer die Tour de France. Es ist derzeit eigentlich unvorstellbar, dass die Radprofis ab Ende Juni durch Frankreich rollen, vor den Augen von Millionen Zuschauern am Straßenrand, vor allem in den Bergen. Es ist immer rappelvoll, wie man hört. Holger Gerska sitzt seit mehr als 20 Jahren normalerweise im Juli immer im Ziel und berichtet für die Hörfunkwellen der ARD von der Tour. An diesem Ostersonntag wäre er eigentlich bei Paris-Roubaix, aber das Rennen ist wie alle Frühjahrsklassiker abgesagt und ganz verrückt, jetzt ist er uns aus seinem Homeoffice in Hamburg zugeschaltet. Moin Holger.
Hallo Moritz.
Der Tourveranstalter ASO wartet noch ab, will bis Mitte Mai eine Entscheidung treffen, ob die Frankreich-Rundfahrt verlegt wird und wenn ja, wann sie stattfinden soll. Womit rechnest du?
Ich rechne erst einmal mit einer Verschiebung und Sie warten sicherlich auch ab, um dann direkt ein konkretes Datum nennen zu können. Sie sind ja auch nicht ganz unabhängig in Ihren Entscheidungen, logischerweise nicht. Die französische Regierung hat da ein Wörtchen mitzureden und nicht nur eins, sondern eigentlich ganze Sätze. Davon wird sehr vieles abhängen. Sie sind aber auch abhängig von einem möglichen neuen Terminkalender des Weltradsportverbandes. Der wird der Tour de France natürlich den roten Teppich auslegen. Gerüchte gibt es ja, nachdem soll die Tour jetzt am 25. Juli gestartet werden. Das wäre sozusagen der geplante erste Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele. Das ist ein freies Datum, auf das sich die Franzosen natürlich gleich gestürzt haben. 4 Wochen Verschiebung, ob das was bringt, da bin ich eher skeptisch. Klar ist natürlich, dass man vorher 4 oder 6 Wochen trainieren muss, dass bis dahin alle Ausgangsbeschränkungen in Europa, auch die weltweiten Reisebeschränkungen aufgehoben sein müssen, damit alle teilnehmen können. Und das, was mir in dem ganzen Trubel so ein bisschen fehlt in der Debatte über Termine, ist mal ein Konzept, wie man eigentlich überhaupt Radsport veranstalten will. Zum Radsport gehören immer Zuschauer, die an die Strecke kommen können. Die kann man nicht aufhalten auf 200 Kilometern. Setzt man allein auf die Vernunft, dass diese 12 Millionen, die immer zur Tour de France kommen, eben nicht kommen, weil sie Angst haben, sich anzustecken, dass da eben nur ein paar Tausend kommen, dass es reicht, die Zielgebiete abzusperren? Oder gibt es irgendeinen anderen Ansatz? Der Bora-Chef Ralf Denk hat ja Strafen tatsächlich auch schon mal ins Spiel gebracht für diejenigen, die an die Straße kommen. Aber so ein Konzept fehlt mir noch komplett.
Ja, mit Ralf Denk sprechen wir gleich. Und bei uns in Deutschland heißt es ja oft Radsport. Das ist vor allem die Tour de France, muss man sagen. In anderen Ländern ist das nicht zwingend so. In Belgien zum Beispiel sind auch die ganzen Frühjahrsklassiker extrem wichtig. Die können gerade auch nicht stattfinden. Über Paris-Roubaix haben wir eben schon mit Nils Polit gesprochen. In Italien ist der Giro bedeutender, in Spanien die Vuelta, aber wir können schon sagen, für den Radsport allgemein ist die Tour existenziell wichtig. Viele Sponsoren zahlen Geld, damit ihre Logos dann im Juli um die Welt gehen. Wie gefährlich wäre denn eine komplette Tourabsage für die Sportart?
Ja, es gibt Teams, die tatsächlich 70% ihrer Sponsoring-Werte über die Tour de France erwirtschaften. Man muss ja wissen, dass der Radsport ja keine Tickets verkaufen kann. Das wäre einfach, wenn die 12 Millionen bei der Tour de France jeder 10 Euro bezahlen und die 1 Million bei den Klassikern oder bei der WM das auch tun, dann ist das alles kein Thema. Aber es geht pur über die Wirtschaftskraft dieser Haupt- und Nebensponsoren. Und die Tour hat nun mal weltweite Strahlkraft. Es gibt wenige Geldgeber, die sich begnügen können mit den Radsportmärkten, von denen du gerade gesprochen hast. Da ist es egal. Aber wenn man seine Märkte auch sieht in Großbritannien, in Deutschland natürlich, vor allem wo die Tour de France eine herausragende Rolle spielt im Radsport, auch auf den neuen Märkten in China beispielsweise, in Australien, in den USA, dann muss die Tour stattfinden. Ansonsten ist mal schnell die Werbewirksamkeit eines solchen Sponsors gen Null und dann wird es natürlich schwierig, mit denen einen neuen Vertrag auszuhandeln für die nächsten Jahre.
Wir haben auch schon von mehreren Radsportteams gehört, dass diese Durststrecke gerade Folgen hat. Gucken wir mal konkret auf die beiden Teams mit deutscher Lizenz, also auf Sunweb und Bora Hansgrohe, wo viele deutsche Stars fahren. Werden die durch die Krise kommen?
Ja, ist ein bisschen wie ein Monopoly. Man kann sich ja anschauen, wer sind die 19 Hauptsponsoren dieser 19 World Tour Teams und da kann sich jeder ein bisschen ausrechnen, was da wird in den nächsten Jahren. Für mich gibt es da so 3 Schubladen. Die erste Schublade, zu denen die beiden deutschen Teams nicht gehören, sind die, die völlig unabhängig sind von der Krise, weil entweder der Staat dahinter steht, wie das Team Astana, da steckt die kasachische Regierung dahinter, das Team Bahrain beispielsweise auch, oder steckt ein Milliardär dahinter, wie beim britischen Ineos-Team, das die Tour de France ja im letzten Jahrzehnt fast immer gewonnen hat. Oder auch, wenn eine Supermarktkette da ist, wie beim zweitgrößten Team, das ist die niederländische Jumbo-Mannschaft, das sind Supermärkte, denen geht es im nächsten Jahr auch noch super. Aber in der zweiten Schublade stecken dann diejenigen, die es eben nicht so genau wissen, wie entwickelt sich Wirtschaftskraft, wie entwickeln sich Verkaufszahlen meines Sponsors. Dazu gehört die Mannschaft Bora Hansgrohe. Bora, das sind Küchen, Hansgrohe sind Badarmaturen. Die müssen halt schauen, das sind mittelständische Unternehmen, was verkaufen die noch im nächsten Jahr und was macht dann Sinn, sozusagen noch in Sponsoring zu investieren. Die Verträge laufen auch im nächsten Jahr aus, bei beiden, also Ende 21. Und die dritte Schublade, das sind natürlich die, die am bittersten dran sind. Und dazu gehört das Team Sunweb, wo jetzt schon klar ist, dass deren Sponsoren es ganz schwer haben werden, denn Sunweb ist ein Reiseunternehmen.
Tja, und denen geht es wie vielen anderen Branchen extrem schlecht. Das war ARD-Radsport-Experte Holger Gerska. Vielen Dank.
Sehr gern.
So, und jetzt sind wir verbunden mit Ralf Denk, Teamchef der deutschen Bora Hansgrohe Mannschaft. Guten Tag, Herr Denk.
Guten Tag.
Herr Denk, mal ganz abgesehen von allen Sorgen, die Sie vielleicht so haben, wie sehr fehlt Ihnen das Renngeschehen im Radsport gerade?
Ja, schon sehr, weil ich habe das gestern zu meiner Freundin gesagt, dass es für mich schon ungewöhnlich ist, dass wir jede Nacht nebeneinander schlafen, gell? Und ja, ich bin ja 150 Tage im Jahr auf Reisen, bei Rennen, bei Trainingslagern und somit ist es für mich auch schon eine gewaltige Umstellung.
Mal zur Einordnung für alle, die sich im Radsport nicht so gut auskennen. Für Bora Hansgrohe fahren unter anderem der dreimalige Weltmeister Peter Sagan. Der hat schon 7-mal das grüne Trikot bei der Tour geholt. Emanuel Buchmann, vergangenes Jahr 4. bei der Frankreich-Rundfahrt. Oder auch Pascal Ackermann, einer der besten Sprinter der Welt. Wie sehr leiden Sie als Team bisher finanziell unter diesem Lockdown?
Also zum Glück, da kann ich wirklich von Glück sprechen, dass wir tolle Sponsoren haben, die wo auch in der rennfreien Zeit hinter uns stehen, die wo das Engagement nicht in Frage stellen vorerst mal. Aber wir haben auch sogenannte Startgelder verloren. Das heißt, wenn wir an Rennen teilnehmen, dann verhandeln wir immer mit dem Rennveranstalter unsere Antrittsgelder aus. Das funktioniert mit dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan recht gut. Und diese Gelder fehlen uns. Ja, und das ist aktuell schon ein mittlerer sechsstelliger Betrag.
Ja, Sie haben die Sponsoren ja angesprochen, die noch hinter Ihnen stehen. Willi Bruckbauer zum Beispiel, Chef von Bora, hat schon gesagt, jetzt warten wir mal bis zum 15. Mai. Bis dahin will der Tourveranstalter entscheiden, wann die Frankreich-Rundfahrt stattfinden soll. Welche Signale bekommen Sie so von Ihren Partnern? Also jetzt sind sie noch hinter Ihnen, aber was ist, wenn die Tour zum Beispiel nicht stattfindet in diesem Jahr?
Ich denke, wenn die Tour nicht stattfindet, oder wenn gar kein Radrennen 2020 stattfindet, dann heißt auch in der Parallelwelt Wirtschaft, dass die Wirtschaft steht. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die Wirtschaft ganz normal floriert und die Großveranstaltungen, egal ob das die Tour de France ist, ob das das Oktoberfest ist, ob das irgendwelche anderen Events sind, nicht stattfinden. Also ich sehe da Parallelen. Und wenn der Lockdown, wie man den jetzt so haben, wie man schon schön sagt, wenn der ja, bis Mitte des Jahres, bis Ende des Jahres geht, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme, meiner Meinung nach. Ja. Aber ich bin ein Optimist und ich hoffe doch, dass wir am 15. Mai zumindest eine Richtung vorgegeben kriegen vom Veranstalter der Tour de France. Findet die Tour de France zum Originaldatum statt, findet sie 4 Wochen später statt. Das wäre ja auch noch ein denkbares Szenario. Und für uns als Radsportteam ist es wichtig, dass wir die drei großen Landesrundfahrten fahren. Das heißt, den Giro Italia, die Tour de France und die Spanien-Rundfahrt und die 5 Radsportmonumente. Die 5 Radsportmonumente sind Milan-San Remo, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich und auch die Lombardei-Rundfahrt. Und ich sehe da durchaus noch Potenzial, im Kalender 2020 diese Rennen unterzubringen. Und wenn wir diese Rennen fahren, dann können wir auch den gewünschten Gegenwert für unsere Sponsoren liefern. Und dann, sage ich einmal, kommen wir mit einem kleinen blauen Auge noch davon.
Ich habe jetzt rausgehört, Sie sind sehr optimistisch, dass das noch geht. Aber trotzdem muss man ja auch mit dem Worst-Case-Szenario irgendwie rechnen. Was wäre denn, wenn nicht, also wenn all das nicht stattfinden könnte? Was würde das für Ihr Team, was würde das auch für den Radsport bedeuten?
Ich glaube, dann hat die ganze Sportwelt und auch die ganze Wirtschaft ein Problem. Und ich glaube, dann muss man einfach die Sache komplett neu bewerten. Und über die Ausmaße habe ich mir noch keine Gedanken gemacht und ich hoffe, dass ich es auch nicht machen muss.
Sind Kurzarbeit oder Gehaltskürzungen ein Thema bei Ihnen, wie es ja bei anderen Teams teilweise schon gibt?
Wir haben aktuell in der Geschäftsstelle einige Leute auf Kurzarbeit, weil einfach weniger zu tun ist. Es sind eine Handvoll Leute oder gute Handvoll Leute, das rechtsrechtliche Personal und auch die Rennfahrer werden ganz normal laut Vertrag bezahlt.
Wir wissen ja eh alle überhaupt nicht, was in wenigen Wochen schon ist. Das lässt sich ja gar nicht seriös vorhersagen. Trotzdem muss natürlich auch der Tourveranstalter mit mehreren Szenarien irgendwie rechnen. Tourchef Christian Prudhomme sagt zwar, dass er das nicht will, aber wäre eine Tour ohne Zuschauer an der Strecke zur Not für Sie denkbar?
Für mich absolut denkbar. Weil wir haben immer gejammert, dass wir von den Zuschauern an der Strecke, und das sind ja bei der Tour de France zwischen 10 und 20 Millionen, ja, das ist schon eine bedeutende Zahl, nie partizipieren. Das heißt, die kommen an die Strecke, die verbringen da einen ganzen Tag, machen einen Urlaubstag draus mit dem Besuch der Tour de France, bezahlen aber nichts. Und ja, insofern fand ich nicht schön, wenn die nicht da wären, die Fans, aber rein wirtschaftlich gesehen bringen die mir jetzt nicht so viel. Da bringen wir mir die Fernsehminuten, wo unsere Trikots mit den Sponsorenlogos zu sehen sind, deutlich, deutlich mehr. Und deswegen habe ich da eine klare Haltung, lieber eine Tour ohne Zuschauer wie gar keine Tour.
Und das Ganze bringt ja viele Probleme mit sich. Also wenn man bedenkt, dass die Trainingsbedingungen gerade von Land zu Land ganz unterschiedlich sind. Also manche Fahrer können relativ normal weiter trainieren, draußen mit ihrem Rad. Viele können nur zu Hause trainieren. Dopingkontrollen gibt es gerade quasi überhaupt nicht mehr. Wäre das dann noch eine Tour, oder wir müssen gar nicht nur über die Tour sprechen, wäre das dann noch ein fairer Wettkampf in diesem Jahr?
Das denke ich schon, weil klar, es gibt aktuell in verschiedenen Ländern verschiedene Auflagen. Manche dürfen sogar in der Fünfergruppe fahren, glaube ich, in der Schweiz ist das so. In Deutschland darf man nur alleine fahren, in Italien oder Spanien darf man gar nicht fahren. Aber ich sag mal, man darf das große Ganze nicht verlieren. Und selbst wenn jetzt die Trainingsvorbereitungen nicht so perfekt sind für alle, kann man auch als Rennfahrer schon mal auch Lösungen suchen, in ein anderes Land aktuell zum Gehen. Ich weiß das, aus dem Fußball wird es zum Teil auch gemacht aktuell. Da reisen auch die Spieler für medizinische Tests, für anstehende Transfers und so weiter. Also wo ein Wille ist, ein Weg. Und da ist auch jeder ein bisschen selbst gefragt von den Rennfahrern. Und was die Dopingkontrollen betrifft, ich habe die Information von NADA und WADA, dass die Kontrollen zurückgefahren worden sind, was ich sehr bedauere. Aber wir haben im Radsport nicht nur NADA, WADA, die wir uns kontrollieren, sondern auch die CADF. Die CADF ist verantwortlich für Kontrollen bei den Berufsfahrern. Und die CADS wird von den Teams zum großen Teil selbst finanziert, als auch von Rennfahrern und von Rennveranstaltern. Und meines Wissens kontrolliert die CADS relativ nach Plan aktuell, und es gibt schon auch Hoffnung für einen fairen Wettkampf.
Was heißt nach Plan? Also worüber reden wir da?
Ich bin selbst gespannt. Ich habe, wir als Team kriegen da eine Auswertung über die monatlichen Kontrollen, und ich habe die Auswertung für März noch nicht da. Und wenn die da ist, kann ich Ihnen sagen, ob kontrolliert wird nach Vergangenheit oder ob weniger kontrolliert ist. Mhm. Ich habe es aber noch nicht da.
Ja, ich habe es eben schon einmal erwähnt. Ich nehme an, Sie wissen auch, wo Sie an diesem Wochenende eigentlich wären, ne?
Ich wäre in Roubaix, und ich glaube, das ist das erste Osterwochenende seit 10 Jahren, wo ich zu Hause bin. Ja. Ganz ungewohnt.
Ist ja auch vielleicht mal schön, bei allen Sorgen, die man hat. So.
Ja, ich habe 4 Kinder, und ja, die freuen sich natürlich. Gell?
Okay. Ja, Herr Denk, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute für Sie und für Ihr Team, und dass wir in diesem Jahr noch ein paar Radrennen sehen werden.
Danke, das hoffen wir auch. Gell?
Dass die Olympischen Spiele verschoben worden sind, ist natürlich für alle potenziellen Teilnehmenden bitter, das ist ja völlig klar. Aber wenn man vielleicht zum allerersten Mal oder zum ersten Mal nach einer ganz langen Pause mit seiner Sportart oder mit seiner Disziplin an den Start gesollt oder gekonnt hätte, ist es vielleicht ja nochmal bitterer. Neu dabei gewesen im Sortiment der Olympischen Spiele 2020 wäre eigentlich Bouldern gewesen, also Sportklettern. Muss sich jetzt auch noch gedulden bis zum 23. Juli 2021, bis zur Eröffnungsfeier im Nationalstadion von Tokio. Ebenfalls neu dabei, das hier, das kennen wir doch alle. Genau, Skateboarden oder auch hier, Abschlag und dann, genau, Baseball für die Männer und Softball für die Frauen. Und außerdem noch Surfen, und zwar mit Wellenreiten. Gleich noch eine weitere Disziplin, vorher noch diese Geschichte hier. Auch die Vorfreude im BMX Freestyle geht in die Verlängerung. BMX ist ja schon länger olympisch, ganz genau beschlossen wurde das 2003. Und olympisch wurde es dann zum allerersten Mal 2008 in Peking, BMX mit Racing, aber eben nicht mit Freestyle. Freestyle wäre jetzt in diesem Sommer zum allerersten Mal an den Start gegangen. Und wenn Vorfreude die größte Freude ist, dann steigt diese jetzt noch ein bisschen weiter. Unser Kollege Matthias Dröge mit dieser Geschichte hier.
Vor gut 4 Wochen hat sich Lara Lessmann zum ersten Mal so richtig Gedanken über die Corona-Pandemie gemacht und eine Absage der Olympischen Spiele zu dem Zeitpunkt noch ausgeschlossen.
Und nachdem dann auch die ganzen Fitnessstudios und der Olympiastützpunkt, die ganzen Skateparks und Indoorparks in Deutschland geschlossen haben, war mir eigentlich klar, dass die Spiele abgesagt werden müssen oder immerhin verschoben werden müssten.
Die gebürtige Flensburgerin kann die Verschiebung total nachvollziehen. Schade findet sie sie trotzdem. Eigentlich wäre sie genau jetzt in Japan gewesen, um die Strecke kennenzulernen.
Dann wäre es weitergegangen im Mai, nächsten Weltcup in Frankreich. Der wurde bisher auch verschoben, weil da sind, glaube ich, 800.000 Zuschauer am ganzen Wochenende gewesen. Deswegen ist es unmöglich, das jetzt gerade stattfinden zu lassen.
Auch der Weltcup in Frankreich sollte ein erster Höhepunkt sein, genau wie das Schnuppern in Japan. Auch wenn die Jugend-Olympiasiegerin von Bundestrainer Tobias Wicke noch gar nicht final für die Sommerspiele nominiert worden war.
Lara zählt natürlich zu einer der heißen Kandidatinnen und ja, sie steht gut im Training. Und wenn sie fahren sollte, sehen die Chancen auch echt gut aus. Aber das gilt für alle unsere drei Frauen.
Denn alle drei deutschen Freestylerinnen gehören im Moment zu den besten 20 der Welt. Lessmanns zweiter Platz ist erstmal eingefroren. Wann und wie es mit den Weltcups und der Qualifikation für Tokio weitergeht, weiß Wicke noch nicht.
Also da ist echt abzuwarten, wie viele Wettkämpfe es noch werden. Und da wird es auch einige Überschneidungen geben. Also wir können gespannt sein und ja, es wird ein spannendes zweites halbes Jahr.
Und genau darauf bereitet der Bundestrainer seine Mannschaft so gut es geht vor.
Für uns als BMX-Sportler ist es natürlich schwierig, das Training aufs Minimum oder aufs Heimtraining zu reduzieren und nicht mehr rausgehen zu können in Skatepark und da die Trainingseinheiten zu absolvieren.
Lara Lessmann hat in den vergangenen beiden Jahren vor allem viele Reisen absolviert, dabei quasi aus dem Koffer gelebt und trotzdem jede Menge geschafft.
Let's see what she's got for a final thought. Footplant to Can-Can! Big Lara Lessmann!
Ich habe mein Abitur in der Zeit gemacht, mein Praktikum. Ich war nebenbei auch noch Mensch, Nebensportler, deswegen war das sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber jetzt dieses Jahr wird es ja mit den Reisen etwas schwerer werden, denke ich mal. Deswegen werde ich die Zeit mehr in Berlin verbringen, worüber ich auch sehr glücklich bin, weil der Mellow Park, wo ich trainiere, jetzt gerade auch eine neue Rampe gebaut hat.
Eine Rampe, auf der sie ihre einminütige BMX-Choreo weiter verfeinern möchte, um sich so für die Sommerspiele zu empfehlen und dann vielleicht im nächsten Jahr in Tokio glänzen zu können.
Ja, und übrigens auch noch eine interessante Geschichte. Für einen Chemnitzer Basketballtrainer könnte durch die Olympia-Verschiebung der Traum von der Teilnahme an den Spielen jetzt platzen. Und zwar ist auch Basketball mit Street-Basketball zum allerersten Mal olympisch. Das ist dann mehr eine Disziplin, weil Basketball gibt es bei den Olympischen Spielen in der klassischen Variante schon seit 1936 bei den Männern und seit 1976 bei den Frauen. Aber eben dieses 3 gegen 3, diese Street-Basketball-Version, die wäre jetzt zum allerersten Mal an den Start gegangen. Und für den Chemnitzer Basketballtrainer, der heißt Thorsten Leubel, wäre eigentlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und zwar trainiert der die japanische Frauenauswahl und ist jetzt immer ein Jahr hin und her gependelt zwischen Chemnitz und Japan und sagt ganz einfach, das kann ich meiner Familie nicht noch ein weiteres Jahr zumuten, zwischen Chemnitz und Japan hin und her zu pendeln. Dabei hätten die Japanerinnen echte Medaillenchancen gehabt.
Und das war's für diese Woche. Wenn ihr uns am Osterwochenende hört, habt schöne Ostern, genießt das schöne Wetter, so gut es geht und passt auf euch auf. Bis bald.
Und wenn ihr mögt, hören wir uns kommenden Sonnabend schon wieder mit weiteren Olympia-Eindrücken, mit weiteren Olympia-Momenten und hoffentlich mit ganz viel Gesundheit. Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Abüchen.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.